Liane Bednarz, Sie sind Rechtsanwältin und Publizistin. In Artikeln, in Online-Blogs und als Buchautorin setzen Sie sich mit neuen rechten Bewegungen auseinander. Wie entstehen diese Bewegungen? Welche Ideologien leiten Sie? Mit welchen Argumenten und Schlagworten schaffen Sie es in den öffentlichen Diskurs? Ihr Buch über rechte Christen mit dem Titel Die Angstprediger hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und das Buch hat Ihnen so manchen Shitstorm beschert von rechter und auch von christlicher Seite. Sie kritisieren aber nicht nur rechte Bewegungen und deren Vordenker wie etwa Götz Kubitschek oder auch Politiker der AfD, sondern sie verurteilen oft auch den Umgang der linken Gegenseite mit rechts, sei es bei den G20-Krawallen in Hamburg oder bei Hashtag Wir sind mehr, der linken Gegendemonstration in Chemnitz. Oder ganz aktuell kritisieren Sie die Schülerproteste Fridays for Future. Was stört Sie denn an den jungen Leuten auf der Straße?
Mich stört an den jungen Leuten auf der Straße gar nichts. Ich finde das wunderbar, dass Schüler sich für Klimaschutz engagieren. Das ist ein wichtiges Anliegen. Was mich daran stört, ist diese Schulpflichtverletzung, die ja zwingend mit diesen Demos einhergeht. Also mit anderen Worten, dass man sagt, dieser Regelbruch ist notwendig letztlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen und der Zweck heiligt die Mittel. Und das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass wir seit geraumer Zeit eben sehen, wie sich neurechte Bewegungen auf den sogenannten Widerstandsartikel berufen im Grundgesetz und sagen, dass so eine Art Staatsversagen drohe oder sogar schon eingetreten sei. Und deswegen könne man jetzt, das sagt zum Beispiel Götz Kubitschek, immer die kleine Ordnung stören, um die große zu retten. Und dann werden auch Regelwidrigkeiten affirmiert, wie zum Beispiel das Blockieren von Flüchtlingsheimen und auch andere Dinge. Nun berufen sich die Schüler nicht auf den Widerstandsartikel. Ich will das auch in keiner Weise gleichsetzen. Aber es könnte natürlich schwierig werden, wenn jetzt künftig zum Beispiel die identitäre Bewegung auf die Straße gehen würde und Schüler, die da mitlaufen, auch dem Unterricht fernbleiben, um zum Beispiel gegen die angebliche, die gibt es ja aus meiner Sicht nicht, aber Islamisierung zu streiten oder auch, muss gar nicht so hoch hängen, zum Beispiel für striktere Anwendungen des Abschieberechts. So, und dann, glaube ich, wird es schwierig, dann zu sagen, ja, das geht nicht, weil einem der Zweck nicht gefällt. Also das ist so ein bisschen meine Sorge. Das ist aber eigentlich auch der einzige Punkt, den ich an diesen Fridays for Future kritisiere.
Aber können Sie das nachvollziehen, dass die Empörung Ihnen gegenüber so groß war, dass Sie da zumindest Parallelen entdecken in den Widerstandsformen oder im zivilen Ungehorsam der klimabewussten Schüler und Neurechter Bewegung?
Ja, habe ich ja nicht. Also inhaltlich ja gar nicht. Es ging ja wirklich nur um diese Regelbrüche. Ich habe schon natürlich mit Empörung gerechnet. Aber es hat mich dann irgendwie doch etwas verblüfft, dass ich dann oftmals gar nicht die Bereitschaft gesehen habe, mal wenigstens über diese These nachzudenken, sondern dass man sich einfach nur empört hat und dann auch teilweise sehr persönlich wurde. Und das war eigentlich nicht der Diskurs, den ich wollte, aber ich bleibe an dem Thema dran und ich lasse mich jetzt auch irgendwie nicht davon abschrecken. Weil ich finde einfach, dass vielleicht auch so ein bisschen, kommen wir sicher auch drauf, mein Verständnis von konservativ sein heißt eben auch, dass man doch immer durchaus Dinge auch skeptisch betrachtet und versucht, von allen Seiten zu beleuchten, auch wenn einem, wie jetzt konkret bei diesen Schülerdemos, zunächst mal so das inhaltliche Anliegen gefällt.
Wie groß ist da möglicherweise so eine klammheimliche Vorfreude auf die Gegenreaktion oder die Empörung, wenn Sie schon wissen, dass Sie wahrscheinlich eine unbequeme Haltung einnehmen?
Gar nicht. Also ich bin niemand, der bewusst provoziert. Das hoffe ich, dass man das an meinen Texten auch sieht. Ich versuche eigentlich sehr sachlich zu schreiben. Und konkret jetzt bei dieser Kolumne, wo es eben um diese Fridays for Future ging, hatten der Tagesspiegel und ich extra noch in den Teaser reingeschrieben, bitte nicht gleich in die Luft gehen, weil wir das vermeiden wollten. Also ich bin ehrlich gesagt niemand, der Spaß an Shitstorms hat oder denkt, das gibt mir jetzt besonders viel Aufmerksamkeit. Ich finde das eher unschön, wenn das dann so persönlich wird und ich diskutiere lieber sachlich.
Es war umgekehrt möglicherweise ein Beleg für die Doppelmoral, die Sie dem öffentlichen Diskurs in Bezug auf rechts immer wieder vorwerfen?
Ja, schon. Also dieses sich reflexartig empören. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass ein bestimmtes linkes Milieu, ich sage ausdrücklich ein bestimmtes, nicht der Großteil der Linken, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, aber doch in gewisser Weise auch ziemlich autoritär ist und auch nicht tolerant ist gegenüber anderen Ansichten. Und ich merke das immer dann, dass es eben in diesem Milieu galt ich sozusagen lange als, ja, oder war ich gut gelitten, als die Konservative, die sich gegen rechts abgrenzt und das so zu ihrem publizistischen Schwerpunkt macht. Aber jedes Mal, wenn die Konservative dann was Konservatives sagt, dann sind erstaunlicherweise die Mechanismen, auch dieses Persönlichwerden, erinnert dann schon sehr an das, was ich sonst von rechts kenne. Und da merkt man dann schon, im Grunde ist die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man eine andere Sichtweisen hat, als man selber, da auch nicht sonderlich ausgeprägt.
Diese Konservative gegen rechts, Sie haben es gerade schon erwähnt, das ist in gewisser Weise auch so eine Art Label möglicherweise von Ihnen, eine Selbstbeschreibung. Was ist für Sie konservativ?
Also konservativ im bundesrepublikanischen Sinne bedeutet, dass man fest verankert ist in der liberalen Demokratie und sich dezidiert abgrenzt von dieser illiberalen oder auch rechten Variante des Konservatismus, die es in den 20er, 30ern gab, wo ja wirklich sehr viele Konservative damals auch nach rechts abgedriftet sind. Und die sich im Kern aus drei Elementen zusammensetzt: antipluralistisch, also sprich den politischen Gegner eher als Feind betrachtet und ihn auch mit begrifflich abwertet. Das sieht man heute beispielsweise bei rechten Bewegungen, die dieses Gedankengut aufnehmen und dann von Altparteien sprechen oder Kartellparteien, oder Herr Höcke redet von inhaltlich entarteten Altparteien. Dann der zweite Strang ist Antiliberalismus, also eine Verachtung letztlich der Moderne, die man als dekadent betrachtet. Und dann als dritte Säule Ethnopluralismus, also Denken in ethnisch-kulturell homogenen Räumen. Und davon hat sich eben diese bundesrepublikanische Variante des Konservativen abgegrenzt. Der Begriff war nach dem Krieg zunächst verbrannt. Und so ab den 70ern findet er sich dann wieder in den Parteiprogrammen der Unionsparteien und bedeutet eben, dass man als Vorbilder eben nicht diese völkischen Vordenker aus den 30ern hat, sondern eben Leute wie Edmund Burke oder Alexis de Tocqueville, dass man sich an den Tories im UK orientiert oder an den Republikanern damals in Amerika, also da gab es ja Trump noch nicht, und eben fest eingebunden in der westlichen liberalen Gesellschaftsordnung. Man verteidigt natürlich bestimmte Werte wie Familie, Tradition, Heimat, meint die aber nicht ausgrenzend. Und auch ganz wichtig, feste Einbindung in Europa, europäische Einigung, Aussöhnung und auch ein sehr verantwortungsbewusster Umgang mit der Erinnerungskultur, also auch mit eben den deutschen Verbrechen im Dritten Reich, dass man sich damit auseinandersetzt und das Ganze anders als die Rechten eben nicht als Schuldkult oder Schuldkomplex denunziert.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, der Begriff war vor allem in der Nachkriegszeit erstmal verbrannt. Ist er möglicherweise, um in diesem Bild zu bleiben, wieder ein bisschen am Glühen? Also zeigt es sich nicht doch ganz oft, wie schwer diese Differenzierung ist, die Sie gerade machen, also zwischen konservativ und dann auch wirklich politisch rechts und illiberal?
Eigentlich nicht. Also wenn Sie das durchdeklinieren anhand dieser drei Kriterien, antipluralistisch, illiberal und völkisch, können Sie eigentlich bei jedem Thema genau sagen, wo die Grenze verläuft. Also beispielsweise Flüchtlingsthematik. Da würde gerade zum Beispiel jetzt ein vielleicht Law-and-Order-Konservativer hat Sorge vor zu hohen Flüchtlingszahlen. Das konnte man ja auch gerade sehen in diesem Teil auch des Unionsmilieus. Hat Sorge vor Parallelgesellschaften, glaubt, dass Integration in diesem Umfang nicht funktioniert. Aber argumentiert nicht in ethnisch-kulturellen Kategorien. Sagt also nicht, wir werden geflutet mit Fremden, unser eigenes ist bedroht, oder dann in der verschärften Variante, das Volk wird ausgetauscht. Also Menschen zu reduzieren, dass sie, wo sie herkommen, eine bestimmte Kultur mitbringen und diese Kultur auch ohnehin nicht verändern können, also ein Kulturessentialismus, solche Sachen, das ist eben nicht mehr nur konservativ, sondern das ist rechts. Aber wenn ich das noch ergänzen darf, dieser Streit um die Begriffe, der ist wirklich sehr zentral. Und zwar hat Armin Mohler, ein Schweizer, der sich der Waffen-SS angeschlossen hatte, hat erstaunlicherweise dann nach dem Krieg durchaus auch eine Karriere gemacht, war sogar zeitweise in Deutschland Berater von Franz Josef Strauß, der dann aber doch dann irgendwann gemerkt hat, wo das hingeht und sich dann wieder von ihm lossagte. Aber jedenfalls Mohler hat versucht, diese völkischen Vordenker der 30er von jeder Verstrickung mit den Nazis reinzuwaschen, ideell. Und das ist so in der Wissenschaft nicht haltbar. Tatsächlich waren die meisten von denen später keine Nazis. Jemand wie Carl Schmitt, Konius des Dritten Reichs, ist eher die Ausnahme. Nichtsdestotrotz waren sie auch Wegbereiter für die Nazis. Und Mohler hat aber versucht, sie davon reinzuwaschen und etikettierte diese Strömung als konservative Revolution in seiner Doktorarbeit, die auch so hieß, mit Jaspers als Zweitgutachter ausgerechnet. Aber Jaspers dachte, diese Doktorarbeit würde bedeutungslos bleiben. Ein großer Irrtum. Und das Spannende ist dann zu sehen, dass Mohler in den 70ern gesagt hat, niemand wolle mehr rechts sein, sondern höchstens in der Mitte stehen, man nenne sich höchstens konservativ. So, und deshalb ist es bis heute so, dass Rechte diesen Begriff strategisch benutzen. Die Junge Freiheit bezeichnet sich als konservativ, die zu dem gemäßigt neurechten Spektrum angehört. Aber auch die radikale Rechte nennt sich konservativ, Götz Kubitschek, Höcke. Die, gerade jemand wie Kubitschek, nennt sich zwar auch rechts, aber beansprucht auch diesen Begriff konservativ für sich, meint damit aber was anderes als ich. Und deshalb poche ich so sehr darauf, klar zu trennen, das, was manche die rechte Variante des Konservativen nennen, das nenne ich einfach nur die Rechte oder das Rechte. Und dieses Konservative im bundesrepublikanischen Sinne möchte ich auch begrifflich davon separieren.
Wie würden Sie Ihre Herkunft bezeichnen? War das auch ein konservatives bürgerliches Milieu, wie Sie es gerade haben anklingen lassen, aus dem Sie gekommen sind?
Ja, also definitiv bürgerlich, konservativ nicht so ganz. Also mein Vater war SPD-Mitglied. Und mein Vater hat mich sehr, sehr geprägt, denn mein Vater war jemand, der auf dieser Helmut-Schmidt-SPD-Linie war und sich immer sehr, sehr dezidiert abgegrenzt hat von allem Linksradikalen. Und mich, das war so sein Begriff, eigentlich auch schon als Kind oder Jugendliche immer vor Scharfmachern gewarnt hat. Also das war so sein Begriff Scharfmacher. Also mein Vater war zum Beispiel jemand, für den war Herbert Marcuse ein geistiger Brandstifter. Und insofern bin ich mit dieser Abgrenzung hin zum Radikalen auf der linken Seite, das kannte ich sehr gut.
Vielleicht darf ich an der Stelle nochmal nachfragen, was hat für Ihren Vater Marcuse so sehr zum Brandstifter gemacht?
Naja, schon als jemand, der im Grunde also repressive Toleranz, diese Linie vertreten hat. Das fand mein Vater sehr gefährlich. Und was dann ja teilweise eben auch in den Radikalen der 68er-Bewegung dann daraus wurde, war ja auch nicht so lustig. Und meine Mutter ist eher CDU, FDP, so auch eher liberal-konservativ. Und ich selber bin schon sehr früh eher in diese Unionsrichtung politisch, wenn man so will, gegangen. Aber mein Vater fand das insofern gut, als er ein Verfechter von Pluralismus war. Und ich glaube, dass dann später...
Das heißt, Sie hatten am Esstisch das Parteienspektrum vertreten.
ja. Aber es war immer sehr, sehr konstruktiv. Und ich glaube dann, dass... Also er ist 2015 gestorben, deswegen hat er nur die Anfänge im Grunde meines politischen Schreibens mitbekommen. Aber ich glaube, dass so dieses Störgefühl, was mir vielleicht inhärent ist, dass ich doch irgendwann merke, das geht in eine komische, möglicherweise radikale Richtung, das führe ich tatsächlich auf meinen Vater zurück. Also, dass ich doch sehr sensibel dafür bin, wenn sozusagen der Raum von Maß und Mitte verlassen wird.
Das heißt, er ist, wenn man das so sagen kann, irgendwie ganz deutlich mit dabei, wenn Sie jetzt schreiben?
Ja, absolut. Doch, also sehr.
Und er war umgekehrt auch ein religiöser Mensch. Inwiefern hat sich das auf Ihr Leben ausgewirkt? Welche Rolle hat der Glaube gespielt?
Ja, das ist im Grunde fast ein bisschen spiegelbildlich. Also mein Vater war ein sehr sensibler Mensch, war Soloposaunist lange in Wuppertaler Bühnen und insofern auch jemand, der natürlich sehr, sehr, sehr intellektuell war und sich für ganz, ganz viele Themen auch immer interessierte. Und gleichzeitig war er sehr fromm, aber auch darauf bedacht, dass es nicht frömmelnd irgendwie wird. Und was ich sehr treffend fand, war, der Pastor hat bei seiner Beerdigung gesagt, dass er einerseits ein sehr tiefgläubiger Mann war, aber gleichzeitig eine Weite des Denkens hatte. Und das trifft es auch. Also mit anderen Worten, ich glaube, auch das macht mich sensibel für religiösen Fanatismus. Also da reagiere ich auch allergisch.
Sie sind dann in gewisser Weise aber zu dem politischen Schreiben, wie Sie es gerade genannt haben, auch eben durch ganz persönliche Beobachtungen in Ihrem Umfeld gekommen?
Genau.
Oder wie muss man sich das vorstellen? Also Sie haben gemerkt, Sie sind in einem Milieu, in dem es anscheinend doch ziemlich schnell auch nach rechts geht?
Ja, das ist im Nachhinein, es ist alles schon eine wirklich sehr, sehr interessante Erfahrung gewesen. Es fing damit an, dass ich 2011 über Facebook den katholischen Publizisten Matthias Matuszek kennenlernte, hier aus Hamburg. Und der kurz darauf ein Buch veröffentlichte, das katholische Abenteuer.
Da war er, glaube ich, noch beim Spiegel als Kulturchef.
Genau. Und ich fand dieses Buch fantastisch, finde ich immer noch. mit vielleicht ein paar Abstrichen, so das Kapitel zum Islam, würde ich schon sagen, das muss man schon auch kritisch sehen. Aber insgesamt ist es wirklich ein schönes Buch, wo er seinen Kinderglauben feiert und wo man so eine positive Passion im Grunde für das Katholische sieht. Und ich habe mit ihm in München, ich hatte damals mit zwei Freundinnen so eine Art Salon, das fand immer statt im Bayerischen Hof, und da hat er dieses Buch vorgestellt. Und ich lernte dann durch ihn relativ schnell sehr viele aus meiner Sicht damals einfach streng gläubige Katholiken, aber auch viele davon mit einem sehr hohen intellektuellen Anspruch auch kennen. Und ich war davon zunächst sehr fasziniert. Und die fanden es umgekehrt spannend, die Protestantin, die sich dafür so begeistert.
Können Sie das festmachen, woran diese Faszination, worin die bestand?
Ja, weil ich schon immer so ein bisschen auch zwischen landeskirchlichen Kreisen und evangelikalen Kreisen hin und her meandert bin. Weil ich einerseits, ist mir Frömmigkeit schon sehr, sehr wichtig. Und mir waren oft Gottesdienste in Landeskirchen insofern zu säkularisiert, als es da wenig um Tod, Sünde, Erlösung ging. Also wirklich die großen Fragen, die mich in der Kirche interessieren. Teilweise fand ich die Kirche schon auch ein bisschen zu sehr in Richtung, ja, vielleicht doch ein bisschen mit dem linken Touch politisiert. Finde ich, hat sich allerdings in den letzten Jahren, ist das doch sehr, sehr gemäßigt wieder geworden. Und andererseits aber fand ich dann oft in evangelikalen Kreisen, wurde es mir dann zu eng. Also auch so, dass das dann erwartet wird, dass man immer da ist, oder dass es auch so ein bisschen Kontrolle auch so Sachen. Und auch eine gewisse Weltferne einfach und Weltabgewandtheit. Also da waren die Leute vielleicht jetzt nicht so tief drin in den politischen Debatten unserer Zeit oder haben vielleicht auch eher nicht so viele säkulare Bücher gelesen. Aber auch das ist so ein, kann auch sein, dass es in anderen Gemeinden ganz anders ist. Jedenfalls
hat jemand wie Matusek hat dann im Salon sozusagen das Weltliche oder das Lebemännische wieder reingebracht.
Ja, so ein bisschen. Also vor allem das Intellektuelle auch, das Belesene. Und das galt aber nicht nur für ihn, das galt für eine ganze Menge Leute, die ich in dieser Zeit kannte. Und dann fragte mich die Katholische Tagespost, das ist echt eine konservative Zeitung, die jetzt aber auch manchmal leider Texte hat, auch mit einem gewissen Rechtsdrall. Und habe da Kulturartikel geschrieben, also wirklich pures Feuilleton. Ich habe einen Artikel geschrieben über klassische Literatur, der hat sogar einen Preis gewonnen. Also alles so schöne Sachen. Das ist alles so dann ab dem Jahr 2012. Und dann hatte ich, das Matusek, diese Veranstaltung Bayerischen Hof mit dem ersten Buch war im August 2011. Und dann hatte ich 2012 im Mai. Aus diesem Umfeld heraus sagten mir dann Leute, ich solle doch mal zu einer ganz spannenden Veranstaltung gehen. Ich sei doch auch so kritisch, was die Euro-Rettung angeht. War ich auch, weil ich in dieser Zeit auch teilweise bestimmte Denkbilder dieser Leute mit übernommen habe. Wobei Matusek, das war jetzt kein Euro-Kritiker, aber andere in diesem Umfeld. Und das war der Südkongress der Zivilen Koalition. Das ist diese politische Vorfeldorganisation von Beatrix von Storch und ihrem Ehemann. Und das war eine Podiumsdiskussion, da ging es um die Euro-Rettungsmaßnahmen. Und wenn Sie so wollen, war ich damals eigentlich inhaltlich auf Linie. Und trotzdem war ich sehr irritiert. Und ich war irritiert vom Habitus. Und zwar ganz besonders auch von Frau von Storch, weil ich das irgendwie, diese Art zu reden, aufpeitschend fand. Und schwarz-weiß. Und da dachte ich so, und man sah dann auch so die Reaktion im Publikum, das war mir irgendwie zu flach. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich kritisch wurde. Und dann war das Jahr 2013, was so das eigentliche Schlüsseljahr ist. Da gründete sich die AfD. Da war ich von Anfang an skeptisch, weil ich Frau von Storch da ja von Anfang an mit bei war und ich die ja nun sehr, sehr, sehr komisch oder fragwürdig fand. Und dann sah ich aber, dass viele aus diesem konservativ-katholischen Umfeld sich da sehr früh hin orientierten. Und dann war für mich ein sehr wichtiges Momentum die Causa Theberts von Elst, der
damalige
verschwenderische
Bischof in Limburg.
Genau. Ja, und die gleichen Leute, die wirklich absolut gnadenlos vorher waren, war ja kurz vorher die Wolf-Affäre. Wolf war Feindbild, da in zweiter Ehe verheiratet und weil er gesagt hatte, der Islam gehört zu Deutschland, war es in diesen Kreisen nicht gern gesehen und wurde entsprechend verdammt für sein Verhalten. Und bei Theberts, unser Bischof ist Opfer einer Hetzjagd.
Da sind wir in gewisser Weise wieder bei der Doppelmoral, vom Beginn der Sendung, ja.
Und es war nicht möglich, darüber zu sprechen. Also da wurde ich dann schon von Leuten entfreundet. Da war ich dann, das gefiel dann nicht, weil ich irgendwie sagte, das geht doch nicht so, mit zweierlei Maß zu messen. Und dann...
Aber vielleicht, wenn ich da nochmal nachhaken darf, weil Sie jetzt so beschrieben haben, wie Sie auf dieser Veranstaltung waren mit Frau von Storch und dass Ihnen dieser Habitus nicht gefallen hat und Sie auch die Reaktion der Menschen gesehen haben auf diesen Habitus, die ja ganz offensichtlich anderer Ansicht waren als Sie dann, also begeistert waren. Wie erklären Sie sich, was hat denn für die diesen Reiz ausgemacht oder auch diese Sehnsucht, die da offensichtlich bedient wurde?
Ja, die Sehnsucht ganz sicher, das sehen wir auch bis heute, es sich sehr einfach zu machen und natürlich irgendwie sich aufzuregen über das, was ja auch bis heute ein ganz wichtiger Begriff auch für dieses rechte Milieu ist, die Rechtsbrüche. Und man muss ja eines sehen jetzt auch, was diese Euro-Rettungsmaßnahmen angeht. Ja, natürlich war es so, die No-Bailout-Klausel wurde verletzt, das bedeutet eben, dass man nicht für die Schulden anderer Länder haftet. Aber man muss natürlich sehen, der Euro war ein politisches Projekt, ganz klar. Das war die Bedingung von François Mitterrand, damals eben der französische Staatschef für die Wiedervereinigung. Und man war dann so naiv zu glauben, dass das irgendwie wirtschaftlich funktionieren würde, trotz ganz unterschiedlicher Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern. So, und dann hat es nicht funktioniert. Aber diese europäischen Verträge haben diese Konstellation, dass es eine Manifesto-Euro-Krise geben könnte, in keiner Weise bilden diese Verträge das nicht ab. Und dann war letztlich die Frage, es hat auch damals Christine Lagarde vom IWF klar gesagt, also ja, das wird gerade gebrochen, versucht man also jetzt irgendwie dieses Konstrukt Euro zu retten, weil man gar nicht weiß, was passiert, wenn wir es jetzt nicht retten, ökonomisch, unter Inkaufnahme im Grunde des Bruchs der No-Bailout-Klausel und mit der Hoffnung, dass es in Zukunft besser läuft. Das war ja der Ausgangspunkt. Und das ist was anderes, als wenn man jetzt sagt, kommen wir fast wieder zu Fridays for Future, ich begehe ganz bewusst einen Regelbruch, obwohl ich ihn nicht begehen müsste. Könnte ja auch zu anderen Zeiten streiken. So. Und deswegen ist so dieses Herumhacken, wir brechen hier Recht, das ist so, aber das ist, glaube ich, so die Sehnsucht, die viele haben. Die Bösen da oben, die brechen Recht und die schaden dem Land. Ich glaube, damit kann man unglaublich viele Leute triggern.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich mit Liane Bednarz, Publizistin, Rechtsanwältin, Autorin. Ein Buch, für das Sie bis heute landesweit eingeladen werden, ist Die Angstprediger, wie rechte Christen Kirche und Gesellschaft unterwandern. Jetzt untersuchen Sie da und legen sehr klar auseinander, was für eine Schnittmenge in bestimmten, vor allem freikirchlichen und auch katholischen Milieus entstanden ist zwischen rechten politischen Ansichten und christlichem Glauben. Vielleicht können Sie an ein, zwei Beispielen deutlich machen, worin diese Schnittmenge besteht. Viele denken möglicherweise, dass das Christentum als Religion eigentlich so eine Art Absicherung gegen politisch rechte Ansichten sein sollte, könnte.
Ist es eigentlich auch, aber für diesen Teil des Milieus nicht. Ja, da kann ich zeitlich sogar direkt wieder anknüpfen, denn mir fiel das ab dem Herbst 2013, das war ja dann die Zeit auch der Bundestagswahl, die AfD knapp verloren hatte, da fiel mir das begrifflich sehr auf, eben in Teilen dieses konservativ-katholischen Milieus und auch in Teilen des konservativ-evangelikalen Milieus. Also ganz klar, das ist nicht das Gros der frommen Konservativen, aber eben, es sind bestimmte Gruppierungen, Strömungen dort. Und man konnte sehen, und das waren so die Begriffe, die mir als erstes aufstießen, da wurden dann die etablierten Parteien als Blockparteien beschimpft oder die EU als EU-DSSR. Also das gezielte Gleichsetzen im Grunde mit Institutionen einer Diktatur. Und um auf diese drei Säulen des rechten Denkens zurückzukommen, und da kann man das eben gut sehen, warum diese Christen dafür sehr anfällig sind. Zum einen habe ich den Eindruck, neigen sie dazu, den Absolutheitsanspruch oder Wahrheitsanspruch des Christentums auf die Politik zu übertragen. Das heißt, sie glauben, es gibt sowas wie politische Wahrheiten. Und das macht sie empfänglich für Rechtspopulisten, die sagen, wir bringen den wahren Willen des Volkes zum Ausdruck. Und deswegen sind sie auch wenig bereit, den Kompromiss als solchen zu schätzen, sondern haben dieses Vokabular Blockparteien, Altparteien sehr gerne übernommen. Und versuchen im Endeffekt so ihre politische Richtung durchzudrücken. Das sieht man zum Beispiel daran, dass auch die Entscheidung für die Ehe für alle in diesen Kreisen bis heute nicht akzeptiert wird und immer noch überlegt wird, ob man dagegen klagen kann. fast noch wichtiger ist die grundsätzlich skeptische oder die illiberale Haltung gegenüber der Moderne. Also sie stoßen unglaublich oft auf verächtlich gemeint auch den Begriff die Spätmoderne oder der Zeitgeist. Also ein sehr großer Kulturpessimismus. Man empfindet Deutschland als weitgehend gottlos. Man ärgert sich darüber, wenn man die Politik als nicht mehr christlich im eigenen Sinne empfindet. Man findet vieles dekadent. Und das manifestiert sich ganz besonders bei dem, was dieses Milieu Genderwahn nennt. Also eine pauschale Ablehnung von allem, was Gender Mainstreaming oder Gender Diversity ist. Da wird also auch überhaupt nicht differenziert. Und diesen Diskurs finden Sie praktisch eins zu eins auch in den neurechten Milieus. Auch da ist Gender ein großes Feindbild. Dann wird, und das gehört auch mit dazu, also man ist sehr streng gegen Abtreibung. Das bin ich eigentlich auch. Ich akzeptiere aber, dass ich damit in der Gesellschaft eher marginalisiert bin. Und auch da ist es leider so, dass dieses Milieu neigt dazu, Parteien fast ausschließlich daran zu messen, ob sie für oder gegen Abtreibung sind. Und da die rechten Bewegungen traditionell auch abtreibungskritisch sind, aber mehr aus deutschnationalen Motiven heraus, werden sie allein schon deshalb dort gut geheißen.
Das heißt, man nimmt sozusagen rechtsradikale oder fremdenfeindliche Töne in einer Partei wie der AfD zwar wahr, aber im Sinne der eigenen Interessen, was dann so ein strenges Abtreibungsverbot anbelangt, ist man bereit, darüber auch hinwegzuhören?
Ja, es ist ganz frappierend. Also es gibt ein Buch zum Beispiel, das hat Joachim Kruse herausgegeben, das ist Der Kopf der Christen in der AfD und das heißt Bekenntnisse von AfD-Christen. Ich glaube, das sind so ungefähr 30 Leute, die darin schreiben, also Christen in der AfD. Und fast alle diese Texte handeln davon, dass die AfD für sie als Christ die richtige Partei sei, weil sie gegen Gender und Abtreibung ist. So einfach ist das. Und dann nimmt man tatsächlich das irgendwie in Kauf. Also ich hatte die absurde Situation einer Frage im Rahmen eines Doppelinterviews mit Nils Husmann von Chrismon, mit Volker Münz, das ist der kirchenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Bundestagsfraktion und Frank Richter aus Sachsen. Und dann sagte Münz am Anfang, er sei unter anderem wegen Rita Süssmuth und Heiner Geißler aus der CDU ausgetreten. Und dann sagt Herr Richter völlig zu Recht, ja, also, aber Höcke ist in der AfD und sie bleiben. Und dann hat er sich zwar von Höcke distanziert, aber es wird irgendwie in Kauf genommen. Also die halten irgendwie an dieser Idee fest. Und dann noch ganz kurz die dritte Säule, und das spielt auch eine große Rolle. Diese Christen mit rechts drei sind insofern auch anfällig für diesen Diskurs, wir das eigene gegen die Fremden, als sie den Islam in Gänze als falsche Religion oder Ideologie, heißt es dann oft, ablehnen und auch kein Interesse haben irgendwie am konstruktiven Austausch mit Muslimen. Und das trifft sich natürlich eins zu eins auch mit dieser Islamfeindlichkeit der AfD. Also es spielt auch eine große Rolle und dann gibt es eben leider auch so bedauerliche Tendenzen wie der schon erwähnte Matthias Matusek, der ganz offen für die rechtsextreme identitäre Bewegung schwärmt.
Jetzt hatte ich schon gesagt, Sie sind vor allem auch aufgrund dieses Buches landesweit unterwegs, auf Veranstaltungen eingeladen, auf Podiumsdiskussionen eingeladen, auch mit Vertretern der Rechten oder mit Vertretern der AfD. Warum sind solche Formate in Ihren Augen sinnvoll?
Ich halte solche Formate deshalb für sinnvoll, weil wir nun mit der Realität einfach konfrontiert sind, dass diese Partei konstant über 10% liegt, fast überall, teilweise deutlich höher, im Osten doppelt so hoch. So, und jetzt ist die Frage, überlässt man im Grunde die Menschen, die damit sympathisieren, sich selber? Oder sucht man die direkte Auseinandersetzung mit AfD-Vertretern, weil dann natürlich auch Leute, die der Partei zuneigen, zuhören. Also wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere über die AfD und der denkt im Endeffekt so wie ich, dann fühlen wir uns alle wahnsinnig toll. Aber wir erreichen diese Leute nicht. Und ich habe diverse AfD-Aussteiger im Hintergrund begleitet und ich weiß, wie so Prozesse ablaufen. Es ist nämlich so, dass die Leute, so ähnlich wie ich damals im Grunde auch, oft so ein Schlüsselerlebnis haben, Momentum, wo sie skeptisch werden. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, sich weiter zu informieren oder auch sich Gespräche anzuhören, wo jemand direkt mit einem AfD-Vertreter diskutiert und ins Schwanken zu kommen. Und deswegen halte ich das für wichtig. Und mache das auch und habe das jetzt gerade letzten Donnerstag in München gemacht bei einer Diskussion mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höst. Und ich war auf Schloss Ettersburg in der Nähe von Weimar. Das war so das erste Gespräch eines wirklich prominenten, etablierten Journalisten mit einem Vertreter der neuen Rechten auf öffentlicher Bühne, nämlich Jakob Augstein, hat mit Karl-Heinz Weißmann gesprochen, einer der wichtigsten neurechten Vordenker der letzten 30 Jahre. Und ich muss sagen, das hat Augstein sehr, sehr gut gemacht. Und hat also wirklich auch die Schwächen dieses rechten Denkens klar aufgezeigt. Und das, meine ich eben, muss man machen.
Und wie geht dieses Reden? Haben Sie Gesprächsstrategien, sage ich mal? Ich meine, im Vorfeld der Europawahlen gehen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im familiären Umfeld vielleicht etwas eher auch diese politischen Diskussionen los. Wo macht man sein Kreuz? Manche sind dann möglicherweise auch erstaunt, überrascht zu hören, dass jemand zum Beispiel die AfD wählt. Wie würden Sie dann sagen, reden Sie mit so jemanden?
Naja, ich versuche darauf hinzuweisen. Und insofern war diese Veranstaltung mit Jakob Augstein gestern so spannend, weil er auch so den Finger in die Wunde gelegt hat, um zu zeigen, dass eigentlich diese rechten Ideenwelten kein einziges Problem der Moderne wirklich angehen und auch lösen. Und ich habe jetzt gerade in einem Text zum Europawahlprogramm der AfD von naiver Politik gesprochen. Also beispielsweise steht da, dass man Klimaschutzpolitik ablehnt, weil es keinen menschengemachten Klimawandel gäbe. Und dann steht außerdem in dem Programm, dass CO2 doch was Gutes sei, denn durch den erhöhten CO2-Ausstoß würden die Ernten steigen. Und noch krasser war es dann, es gab ja diesen legendären Auftritt des AfD-Politikers Guido Rai auf Platz 2 der Europawahlliste, dieser Steiger aus Essen, der bei Markus Lanz war im April und dann wirklich sagte, ja, also CO2 ist gut, also mit mehr CO2 wird es grüner und grün finden wir erstmal gut. Also ich meine, auf was für einem Niveau sind wir denn da? Also zu sagen, CO2, Treibhausgase, die Erhöhung ist gut, weil es gibt dann mehr Ernten und es ist grüner. Ich meine, das ist doch wirklich total unterkomplex und naiv.
Aber darauf zieht auch meine Frage ab, weil wir möglicherweise in bestimmten Punkten ja ein Gesprächsniveau erreicht haben, so wie Sie es jetzt beschreiben an diesem Beispiel, dass man eigentlich denken könnte, ein Gespräch ist gar nicht mehr sinnvoll, weil man ja offensichtlich nicht mehr auf einer Ebene miteinander kommuniziert.
Es kommt darauf an. Also je ideologisierter die Leute sind, umso weniger klappt es, klar. Aber es gibt schon viele, und das meine ich damit. Ich möchte Leute erreichen, die sich von diesen einfachen Diskursen einlullen lassen und denen das gar nicht bewusst ist, dass es komplexer ist. Nächstes Beispiel, Europarecht. Das habe ich an dem Abend auch in München angesprochen. Dann hören Sie auch in diesen Kreisen, auch bei den Christen mit Rechts, dann kommen immer wieder diese Beispiele, die EU-Gurke, diese normierte Gurke oder das Glühbirnenverbot. So, die Gurke gibt schon seit 2009 nicht mehr. Und es war übrigens, das ging auch gar nicht von der Kommission aus. Es waren die Nationalstaaten, die eine einheitliche Verpackung wollten. Das war der Hintergrund des Ganzen. So, aber es wird, ein Großteil der Leute, die über die EU schimpfen, wissen schlichtweg gar nicht, was die EU alles macht, wovon sie auch profitieren. Und beispielsweise, das weiß ich ja nun auch gerade jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, europaweite Angleichung bilanzrechtlicher Regeln, Anlegerschutz, solche Dinge, führt dazu, dass sie zum Beispiel auch im Ausland als Kleinanleger investieren können, ohne dass sie sofort Panik haben müssen, dass da irgendwas fundamental irgendwie schief gehen könnte. Klar kann es natürlich immer noch, aber an sich es gibt so einen gewissen Grundstandard, der in diesen Bereichen auch gelegt wird. Und das ist ja nun ein Beispiel von vielen. Oder ganz, ganz plastisch die Roaming-Gebühren. Also ich meine, davon profitiert so gut wie jeder, der mit seinem Handy über der Grenze ist. Oder auch Verbraucherschutz in ganz, ganz vielen Bereichen. So, aber das hören sie ja nicht von diesen rechten Bewegungen. Da heißt es ja einfach immer nur, die EU ist schlecht. Und ich glaube, da muss man einfach mal ein Bewusstsein dafür schaffen. Oder es wird dann gerne behauptet, das sei ein bürokratisches Monster. Und es steht wörtlich im AfD-Programm, die Heerscharen der Bediensteten dort. So, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, die EU hat 44.000 Beamte plus 10.000 sonstige Mitarbeiter. Allein die Stadt Hamburg hat 52.000 Beamte. Da sind zwar auch Richter und Soldaten bei. Aber trotzdem, wenn man das mal in Relation setzt, die EU ist für 28 Mitgliedstaaten zuständig, dann ist es sogar relativ ein schlanker Verwaltungsapparat. Also was ich meine, gegen diese Desinformation oder diese verkürzte Information. Darüber schreiben, aufklären, das ist so das, was ich versuche zu tun.
Und wie sehr hilft Ihnen dabei Ihr juristischer Hintergrund, Ihre Arbeit auch als Rechtsanwältin?
Also meine Arbeit als Rechtsanwältin hat damit überhaupt nichts zu tun, da mache ich was ganz anderes.
Sie sind im Unternehmensrecht tätig, mal ganz grob gesagt.
Genau, Unternehmenskäufe und vertragliches Know-how. Also das hat damit nichts zu tun. Aber ich bin natürlich als Juristin, gerade was diese Europathemen angeht, hat man schon einen anderen Blick darauf. Also ich habe jetzt auch gerade in Vorbereitung dieses Gesprächs mit der AfD-Bundestagsabgeordneten sehr, sehr vertieft mich auch nochmal mit Europarecht beschäftigt. Und das hilft einem schon, dieses Gefüge zu verstehen. Ich kann dann Leuten auch erklären, wie so das Gesetzgebungsverfahren da abläuft. Aber ich kann natürlich schon auch die Schwächen sehen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jede Kritik an der EU per se nicht berechtigt wäre. Also es ist zum Beispiel so, dass der Europäische Gerichtshof dazu neigt, das EU-Recht sehr weit zu interpretieren. Es führt dazu, dass die Kompetenzen so ein bisschen aufgeblähter sind, als es in den Verträgen tatsächlich drinsteht. So, und das ist dann ein Punkt, dann kann man ansetzen und überlegen, wie kann man das versuchen, vielleicht so ein bisschen wieder zurückzudrängen. Aber dann sind wir in einer konstruktiven Diskussion. Aber natürlich hilft es mir, diese EU-Rechtsprechung zu kennen und auch zu verstehen. Also insgesamt, finde ich, hilft dieses Juristische gerade bei dem Europathema schon sehr.
Und andererseits ist der Beruf Anwalt möglicherweise hilfreich, wenn es darum geht, potenzielle Shitstorm-Kandidaten von links oder rechts überhaupt abzuwehren?
Ja, eigentlich ist es von Anfang an so gewesen. Ich habe natürlich auch heftige Einschüchterungsversuche hinter mir und auch Shitstorms. Aber im Verhältnis zu Kollegen, die sich mit der Rechten auseinandersetzen, geht es eigentlich. Also gerade auch, was so Hasszuschriften angeht, das war bei mir nie so ausgeprägt. Und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass die Leute wissen, dass ich Juristin bin, dass ich im Hauptberuf Anwältin bin. Und dass man da vielleicht dann doch so ein bisschen vorsichtiger ist und sich genau überlegt, was man mit mir macht, weil ich ja schon auch weiß, wie man sich wehren kann.
Sie sind trotz dieser vielen Anfeindungen sehr viel online auch unterwegs, online präsent auf verschiedenen Kanälen, auch auf Social-Media-Kanälen. Inwiefern sind das für Sie überhaupt Formate, wo Sie sagen, da können wir eine sinnvolle Diskussion führen, so wie Sie sie gerade beschrieben haben?
Ach, das kann man schon. Also ich habe auf meiner eigenen Facebook-Seite immer eigentlich doch sehr konsequent gewisse Regeln durchgesetzt. Also, dass die Leute sich nicht anfeinden, persönlich werden. Ich lösche auch Dinge, die sozusagen meine Netiquette verletzen, sodass eigentlich auf meiner Facebook-Seite das relativ zivilisiert zugeht. Und das Milieu ist schon sehr heterogen. Also da sind Linke, Konservative, teilweise auch nicht so viele, aber ein paar Rechte auch oder AfD-Anhänger. Und eigentlich verläuft das relativ friedlich. Bei Twitter hat man es ja nicht so unter Kontrolle, da kann ja jeder kommentieren. Also ich habe das bei Facebook so eingestellt, dass nur Freunde kommentieren können. Und da mache ich so, wenn jemand wirklich konstruktiv mit mir sprechen möchte, dann gehe ich darauf ein. Knapp meistens aus Zeitgründen. Aber wenn man da angefeindet wird, dann reagiere ich inzwischen so gut wie gar nicht und ignoriere das einfach.
Diese Anfeindungen sind vielleicht nochmal eine Brücke auf einen anderen Aspekt, der uns auch wieder schlaufenmäßig an den Beginn des Gesprächs führt, nämlich das Thema Widerstand. Es gibt mittlerweile ja zahlreiche Beispiele und Belege dafür, wie aus bestimmten rechten Gedanken, Argumenten mittlerweile auch Taten werden. Sie hatten jetzt schon kurz beschrieben, was unter anderem jemand wie Götz Kubitschek unter Widerstand versteht. Vielleicht können wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, was für Aktionen plötzlich ja Teil der bundesrepublikanischen Alltäglichkeit werden.
Ja, also unter dem Rekurs auf dieses Widerstandsrecht, was natürlich schon mal an sich absurd ist, also der Artikel 20 Grundgesetz 20.4 konkret, Absatz 4 sagt, dass jeder Deutsche das Recht zum Widerstand hat gegen jeden, der versucht, diese staatliche Ordnung abzuschaffen. Und dann wird eben gesagt, dass im Endeffekt durch den angeblichen Kontrollverlust, der angeblich immer noch anhält sozusagen, durch die Flüchtlingskrise müsste man eben jetzt, um das große Gefüge zu retten, müsste man eben die kleine Ordnung stören oder könne sie stören. Und dann sind eben so Sachen wie Grenzübergänge blockieren oder Busse mit Flüchtlingen blockieren, wie das in Klausnitz passiert ist. Oder das Kappen von Strom- und Heizungsleitungen zu unbewohnten Flüchtlingsheimen, damit die Illegalen erst gar nicht einziehen. All das steht in einem Gutachten, das ein rechter Anwalt namens Thor von Waldstein verfasst hat und das in diesem Schnellruderumfeld erschienen ist, 2016. Sie grenzen sich von Gewalt gegen Personen ab. Das finden Sie da nicht. Das findet man dann im rechtsextremistischen Bereich. Aber das große Problem ist, und so erkläre ich mir zum Beispiel auch, was in Chemnitz passiert ist. In Chemnitz war ja, dass in Anführungsstrichen besorgte Bürger neben harten Rechtsextremen gelaufen sind. Und diese Grenze, die wird schwammig. Also diese klare Abgrenzung ist das, wie man da in Chemnitz sehen konnte. Und ich persönlich erkläre mir das, deswegen ist es super, dass Sie das fragen, tatsächlich mit diesem Widerstandsgedanken. Denn sowohl das rechtsextremistische Milieu als auch dieses besorgte Bürger bis hin zum neurechten Milieu teilen im Grunde eine Erzählung, eine große rechte Erzählung. Und die geht in etwa so, und da haben Sie auch wieder diese drei Säulen des rechten Denkens. antipluralistisch. Da oben ist die Kanzlerdiktatorin. Es wird also so getan, als würden wir hier in so einer Quasi-Diktatur leben. Und das wäre alles hier, es wäre sozusagen gar keine normale Regierung mehr. Und diese Kanzlerdiktatorin kungelt mit Lügenpresse und anderen Volksverrätern in der Regierung. Das ist Pegida-Vokabular. Und schadet dem deutschen Volke, indem sie das deutsche Volk mit Fremden flutet. Da haben sie diesen Ethnopluralismus. Und dann unterteilt sich diese Erzählung in zwei Stränge. Zum einen die große Erzählung, das Volk wird mit Fremden geflutet und dadurch findet ein Bevölkerungsaustausch statt. Und das deutsche Volk beginnt Ethnosuizid und schafft sich ethnisch-kulturell selber ab. Und der zweite Strang ist, hier findet eine Messermigration statt. Ich will damit diese ganz fürchterlichen Tötungsdelikte gegen junge Frauen durch Asylbewerber, die gab es ja, die will ich in keiner Weise verharmlosen. Aber natürlich ist es nicht so, dass jetzt jedem Asylbewerber das Messer schon in der Hand sitzt. Das aber suggeriert dieser Begriff Messermigration. So. Und all das ist angeblich auch noch illegal, die angebliche illegale Masseneinwanderung. Das stimmt übrigens auch nicht. Kann man sehr gut nachlesen am neuen Buch Die Zauberlehrlinge von Stefan Detjen und Maximilian Steinbeiß. Also es war kein Rechtsbruch in der Flüchtlingskrise. Aber es wird eben behauptet, die illegale Massenmigration. Also Herrschaft des Unrechts, dann weiter und dann Widerstandslage. Also was müssen wir jetzt machen? Widerstand. Und der Unterschied ist dann eigentlich nur noch, dass die besorgten Bürger und die Neurechten, die rufen Widerstand oder machen es in Form dieser kleineren Sabotageakte. Während die harten Rechtsextremisten, die machen halt wirklich Widerstand und die zünden dann Flüchtlingsheime an oder üben Gewalt gegen Ausländer aus. Aber im Kern ist es die gleiche Erzählung. Da kommt dann in diesen extremistischen Milieus natürlich noch ganz andere Sachen mit rein. Aber diese Erzählung teilen im Kern beide Milieus und das ist das große Problem.
Und welche Rolle, welche Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach eine Holocaust-Gedenkkultur, ein historisches Bewusstsein, wenn es darum geht, die Grenzen, wie Sie es gerade beschrieben haben, zwischen bürgerlichem Milieu, rechtsextremem Milieu nicht weiter verschwimmen, verwässern zu lassen?
Ja, also der Unterschied ist da natürlich so ein bisschen, also jetzt in diesen Neonazi-Milieus oder so, da ist der ganze Umgang sowieso mit dem Dritten Reich ja indiskutabel und ganz gruselig. Also irgendwie Holocaust-Verharmlosung oder so Sachen oder gar Leugnung, das findet man natürlich in diesen besorgten Bürger-Neurecht-Milieus nicht. Aber man findet eben die Denunziation der Erinnerungskultur als Schuldkult. Also man sagt dann irgendwie, die Deutschen würden sich zu sehr in ihrer Schuld suhlen und seien nicht selbstbewusst. Ich finde, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Nur weil man Verantwortung übernimmt und daran gedenkt, ist es ja nicht so, dass man sich jetzt irgendwie in Sackasche geht und jeden Tag irgendwie an seiner Schuld zugrunde geht. Das wird ja herbeifantasiert. Aber es ist natürlich deshalb wichtig und das hat Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel vor einiger Zeit mal sehr klug in einem Artikel beschrieben. Die Erinnerung an die Barbarei hat natürlich schon auch einen zivilisierenden Effekt. Also man weiß, solange man sich noch daran erinnert, was aus Menschenhass mal wurde, ist, glaube ich, die Hemmung jetzt auch oder die Empörung, wenn man sieht, wie jetzt Stimmung gemacht wird gegen Menschen mit Migrationshintergrund, ist dann schon zurückgenommen. Aber wenn diese Erinnerungskultur abgeräumt wäre, dann hätte diese Verrohheit im Grunde oder diese Verrohung hätte dann viel, viel leichteres Spiel.
Es gibt unterschiedliche Erhebungen oder Studien, die darauf hinweisen, dass fast die Hälfte, rund 40% der Jugendlichen heute gar nicht mehr wissen, was der Holocaust ist.
Ich weiß, ja. Ja. Und das ist schon, das ist nicht gut. Ne? Also weil man, wenn man weiß, was Menschen anderen antun können im Rahmen einer Ideologie und zwar nicht vor 500 Jahren, sondern so wahnsinnig lange ist das ja nicht her. Es gibt immer noch Holocaust-Überlebende. Auch deshalb ist es schon unfassbar dreist irgendwie mit dieser Erinnerungskultur, wie zum Beispiel Höcke, also der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, der eine 180-Grad-Wende Erinnerungskultur fordert. Ist schon einfach, also man frage mich immer, was geht in den Köpfen solcher Leute vor. Aber eben, wie gesagt, also wenn diese Erinnerungskultur weg wäre, dann wäre natürlich sozusagen eine weitere Barriere gegenüber zunehmender Verrohung auch weg.
Wären Sie für einen Pflichtbesuch von Schülerinnen und Schülern in Deutschland an Gedenkstätten?
Ja, absolut. Und zwar nicht nur an Gedenkstätten, sondern auch in ehemaligen KZs. Und zwar war ich mit der Schule in Plötzensee. Das ist eine Gedenkstätte, aber das war kein KZ. Und das war schon sehr schlimm. Aber ich war als Schülerin in keinem KZ, sondern dann selber, als ich noch in München gelebt habe, habe ich mir Dachau angeschaut. Und ich sehe das jetzt noch vor mir. Und das hat auf mich so einen unfassbar nachhaltigen, verstörenden Eindruck. Also diese Baracken auch, wenn man das mal gesehen hat, auch das Krematorium gesehen hat, das brennt sich so sehr ein. Und dann hat man auch so eine andere Idee davon, was da damals wirklich passiert ist. Also ich halte es für absolut essentiell, dass Schulklassen KZs besuchen.
Dafür müssten sie aber auch in die Schule gehen, nicht zum Demonstrieren.
Na gut, aber
freitags nach draußen.
Na gut, das eine schließt ja das muss man fairerweise sagen, das eine schließt natürlich das andere nicht aus.